Wir kommen zum Schluss vom Kolosserbrief. Man könnte sagen, Paulus am Schluss noch das Wichtigste noch einmal betonen, für dich zum Ausdruck bringen. Und so wollen wir heute Kolosser 4, 2 bis 6 anschauen und uns da reinnehmen. Paulus wird nicht müde, die Gemeinde zu ermutigen, ein sorgfältiges Gebetsleben zu pflegen und wirklich zu sich kommen und das ihm darbringen. Auch einen weisen Umgang mit den Mitmenschen um uns herum, nicht nur in der Gemeinde, sondern in unserem Umfeld, im Alltag, dass er wirklich wirken kann. Ich habe es überschrieben, Ermutigung zum Gebet und zum rechten Verhalten gegenüber den Mitmenschen. Kolosser 4, 2 bis 6, er will mitlesen. Seid beharrlich im Gebet und wachet in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um deswillen ich auch in Fesseln bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. In 14 Tagen machen wir den ganzen End mit den Grüßen, die noch kommen, hier am Ende vom Brief. Und dann ist er vor allem Zeit gegeben für Zeugnis. Es wäre schön, wenn ihr könntet weitergeben, was euch durch den Kolosserbrief wichtig ist worden oder was sich vielleicht sogar im Leben verändert hat. Das in 14 Tagen, weil in einer Woche haben wir ja den Missionsgottesdienst mit der Sonja Lehmann. Beharrlich und wach im Gebet. Da ruft uns der Paulus auf. Er fordert die Gläubigen auf, wirklich ein gesundes, gutes Gebetsleben zu führen. Und es ist oft aus verschiedenen Gründen keine Selbstverständlichkeit, dass wir ein gutes Gebetsleben haben. Viele sind manchmal mit der Arbeit so belastet, dass sie einfach nicht mehr dazukommen zum Beten. Oder es sind grosse Schwierigkeiten im Leben, die vor einem stehen wie eine Wand, wo man gar nicht drüber rüber mag, für wirklich Gott unsere Anliegen darzubringen. Andere sind morgens müde und am Abend nach der strengen Arbeit abgespannt, dass sie auch kaum mehr beten können. Und das Haupthindernis ist immer wieder, dass uns Sünde zu Gott trennt. So wie es Jesaja 59, 1 und 2 sagt, eure Sünden scheiden euch vor dem Angesicht des Herrn. Und da geht es nichts anderes, als dass ich die ausräume und dass ich wirklich einen offenen Zugang wieder habe zu Gott. Und er mich kann berühren und ich mich kann ausschütten, meine Anliegen, mein Gebet und gerade meine Schwierigkeiten, meine Müdigkeit, meine grosse Arbeit und alles, was mir möchte abhängen. Dass ich vor allem auch das im Gebet angehe und darf einen Durchbruch erleben. Ja, er sagt uns, wir sollen in dem wachen. Es ist Gefahr, dass wir einschlafen. Dass alles irgendwie so sich immer wieder ausnibelliert. Wir sind ja heute hier in der Schweiz nicht Verfolgung oder irgendwelche Repressalien ausgesetzt. Das haben wir zum Glück nicht. Aber die grosse Gefahr ist da, dass alles so schleichend hineinkommt und man wird so oberflächlich, man wird so gleichgültig. Und da sagt Paulus klar ihnen, wachet im Gebet mit Ausharren. Wachet im Gebet. Wir haben es von Martin gelesen, gehört, die Jungfrauen, sie sind alle eingeschlafen. Auch die, die Öl hatten, interessanterweise eingeschlafen. Und das ist das Kennzeichen von der Endzeit, dass man als Christen so komisch schläfrig wird. Und da geht es darum, dass uns Gott möchte aufwecken, hell machen, hellhörig machen, wach machen, aufmerksam auf das, was er da ist. Und so können wir einen wiederkommenden Herr, der vor uns steht, der uns holt, wo wir das von Angesicht zu Angesicht dürfen mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm reden, mit ihm austauschen, unsere Fragen stellen, die wir hier in diesem Leben nicht haben, beantwortet bekommen. Da dürfen wir mal mit Freude ihm dabei sein. Und Wiederkunftserwartung, das öffnet die Augen für die geistlichen Anliegen. Ja, und wie es gelesen ist worden bei den 10 Jungfrauen, sie müssen Öl haben. Der Heilige Geist muss in ihrem Leben wohnen, muss Platz haben, muss ihr Leben erfüllen und die verschiedenen Gebiete durchdringen. Nicht die viele Literatur zur Endzeit macht uns wach, sondern das Gebet. Das Gebet, das wir haben, persönlich und miteinander, das weckt uns. Da merken wir, etwas da herkommt bald. Und darum machen wir es auf, machen wir es parat und tun es wirklich ihm zur Verfügung stellen. Und Paulus schreibt dann, wie unser Gebet soll geprägt sein. Er sagt mit Danksagung. Es ist so, wie jedes Haus ein Fundament braucht, was drauf stehen kann. So braucht das Gebet Danksagung, wo es abgestützt ist. Und wenn die Danksagung nicht im Grundton ist von unserem Gebet, wird das Gebet gleich verstummen. Und auch da müssen wir offene Augen haben. Für das, was er bei mir, beim anderen tut, in unserem Alltag, wo ich immer wieder muss in Erinnerung rufen und dann darf ich ihm dafür Danke sagen. Wie es Psalm 103 sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir müssen daran denken. Wir müssen sie in unsere Gegenwart, in unser Gesicht aufnehmen. Und dann dürfen wir sehen, Gott tut immer wieder so vieles für mich. Für uns und durch uns, weltweit, er ist am Wirken. Zeichen von der Zeit erfüllen sich. Christus kommt bald. Und das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Es geht auf ein Ziel hier. Wir sind einfach nicht da und verplempern den Tag und warten einfach irgendwie müßig hin und her. Sondern wir sind wach, wir sind betend, wir sind offen. Und unser Herr kommt bald. Und das weckt Freude, das weckt ein Verhalten, dass wir wirklich ihm entgegen können tun. Und dann bittet Paulus eine offene Tür des Wortes. Er für sich, für seine Mitarbeiter, wie sie da in den Grüßen erwähnt werden, der Timotheus, der Epaphras, und für ihn zu wirken. Es ist ganz interessant. Paulus ist da im Gefängnis in Rom eingemauert, an Ketten angebunden und er bittet um eine offene Tür. Und eine offene Tür des Wortes. Er bittet sogar nicht einmal hier ausdrücklich für seine Befreiung. Wir wurden jetzt da bitte, dass man vielleicht eine Petition machen würde mit tausenden Unterschriften, lässt den Gefangenen frei, der hat ja gar nichts Schlimmes begangen und so weiter. Von dem allem redet Paulus nicht. Gefangen und weiss doch, dass die äußeren Sachen das Wirken von Gott nicht hindern können. Er in Fesseln, aber das Wort Gottes ist ungebunden. Wie er am Timotheus so schreibt im 2. Timotheusbrief, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Man mag eingrenzen, man mag Barrikaden aufstellen, man mag bedrohen, man mag das und jenes machen, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden, es gedringt, durchdringt all unsere Hindernisse. Oder wie es in Jesaja 55 steht, es ist da und kommt wie Schnee und Wasser vom Himmel, befürchtet unsere Erde und wirkt das, was es wirklich verheißen hat. Das ist wunderbar. Und letztlich kann nur das Gebet solche Regeln aufbrechen, solche Türen öffnen. Und das können wir im persönlichen Gebet erleben. Auf das Mal haben wir wieder eine offene Tür durch das geistliche Wirken. Wir können miteinander als Gemeinde, wenn wir es im gemeinsamen Gebet zusammentun, erleben, wie Gott an Offenheit schenkt. Und da müssen wir das sehen, es gibt da die Aspekte zu beachten. Es braucht einmal eine Offenheit, eine offene Tür, einen Durchblick für einen Verkündiger, der das Wort Gottes vorbereitet für einen Sonntag, für einen Gottesdienst. Dass er eine offene Tür hat und durchblickt. Und dann braucht es wirklich das Wirken Gottes, wenn das Wort Gottes weitergegeben wird, dass im Herz vom Zuhörer eine offene Tür ist. Weil wir müssen sehen, der Teufel bringt eine Strategie von der geschlossenen Tür rein, wo er uns verschliessen will, wo er uns Mut machen will zu Kritik und zum negativem Reden und ja, dies und jenes sind so weiter, was in der Gemeinde oft tödlich vorkommen kann. Beten wir viel mehr miteinander darum, dass Gott unter uns eine offene Tür schenkt. Ja, dass durch unsere Gottesdienste Menschen zum Glauben kommen. Dass sie betroffen werden in ihr Herz hinein. Wenn man oft die Predigen lesen von Petrus und auch von Paulus, was sie gehalten haben, denkt man, ja, dass sie ja gar nicht so super predigen, dass sie so Wortzitat und Anleitung und Herrenführung zum Christus Herren. Und gleich ist erstaunlich, wie bei ihnen eine ganze Menschenmenge oft betroffen war und hat gesagt, was müssen wir tun, damit wir gerettet werden? Damit Gott uns gnädig gesinnt ist und sie haben ihnen können dienen und sie weiterführen. Ja, wir sind auf der Siegerseite. Wir sind auf der Seite, wo wir das Gebet Türen können öffnen und merken, wir sind auf der Siegerseite. Wir können ja die Waffenrüstung von Epheser 6 anlegen, der Helm des Glaubens, das Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes und all die Sachen und die verschiedenen Waffen und Kriegsausrüstungen von Epheser 6 kann man nur im Gebet uns aneignen. Sonst geht es nicht. Und das wollen wir wirklich tun. Ja, er bittet auch, dass er das Geheimnis von Christus kann für uns wirklich darlegen, wo er uns aufzeigt, Christus ist wirklich das Zentrum, er ist das Ziel, er ist das Ende, er ist alles in meinem Glauben drin. Jesus Christus, der wirklich da ist. Ich habe gestaunt, Billy Graham ist ja vor ein paar Wochen im hohen Alter von 99 Jahren gestorben und hat etwa 70 Jahre vor 320 Millionen Menschen Botschaft verkündigt. Unwahrscheinlich, wie ihn Gott gebraucht hat, wie eine Öffnungstür. Und in seinem Testament sagt er, all die, die das Testament zur Kenntnis nehmen und so legen, möchte dringend ins Herz legen, Christus im Zentrum als Versöhner, als Erlöser, als Befreier im Leben und für die Menschheit wahrnehmen. Ja, man kommt wirklich auf die existenziellen Sachen und merkt, alles andere verliert sich. Ist doch nicht mehr so wichtig, die Äußerlichkeiten. Es ist wichtig, ich denke auch, Gemeinde in China, die unter Bedrängnis, die unter Repressalien sind, sie halten sich das Wort Gottes und das gemeinsame und persönliche Gebet. Und sie wachsen enorm, je mehr Druck das da ist, je mehr Verbreitung im Untergrund. Täglich entstehen verschiedene Gemeinden. Hat heute gemeint, Jesus in China hat mehr Gläubige als Mitglieder der kommunistischen Partei, die es gibt. Und das macht die Regierung nervös. Aber es ist ein wunderbares Zeugnis, wie sie dürfen wachsen. Und da können wir nur das bitten und wirklich vor Gott stehen, wie Jesus sagt in Lukas 12, ich bin schon gekommen, um hier ein Feuer anzuzünden. Was wollte ich lieber, als dass es schon hell brennen würde? Ja, Gott möge wieder schenken, dass Christus unter uns ein Feuer im Herzen innen wieder haben kann. Feurige Herzen, die offene Türen bereiten und offene Fesseln erwirken, die abgelehnt sind. Er sagt, damit ich es offenbare oder erkenntlich zeigen, verständlich machen, wie ich reden soll. Es geht hier wirklich um eine prophetische Verkündigung, wo nicht einfach Bipapo weitergegeben wird, sondern wo das richtige Wort zur richtigen Zeit an die richtigen Menschen geredet wird, wo es richtig zutrifft, wo es im Herzen getroffen wird, wo man fragt, Herr, ich bin bereit, zeig mir, was zu tun ist. Und das hat wirklich grosse Folgen. Damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Er bittet zu beten, damit er Weisheit hat, das Geheimnis von Christus zu erkennen, persönlich erfassen und dann auch richtig in der Gemeinde weitergeben. Und so haben wir so heute nötig, dass wir für unsere Verkündiger wirklich beten, dass sie Vollmacht das Wort Gottes weitergeben, dass es ein prophetisches Wort ist, das zutrifft, das nicht einfach über Köpfe weggeht und mir eher schläfrig wird als etwas anderes. In Weisheit leben gegenüber denen, die draußen sind, sagt er schlussendlich. Auch hier wieder das richtige Verhalten gegen die, die noch nicht dabei sind. Wir leben ja als Licht und Salz in einer verlorenen Welt, in einer gottlosen Welt. Auch heute, was interessiert den Menschen alles Mögliche und ist gefangen in seinem Denken von all diesen Sachen. Und da haben wir wirklich nötig, dass wir beten, dass uns Gott Weisheit schenkt, dass wir eben das richtige Wort weitergeben, dass er auch für uns persönlich in den Reden, in den Austausch, in den Diskussionen prophetisches Wort gibt, das zutrifft, das in die Situation hineinredet, das aufdeckt, das klar macht, das offene Augen schenkt. Und wenn das nicht so ist, von Gott gewirkt, ist es sonst einfach Schall und Rauch, wo wieder verflügt und Gleichgültigkeit wird. Ja, da wollen wir wirklich drum beten. Und es geht hier darum, dass wir das so weitergeben. Wir sollen auch den günstigen Zeitpunkt merken und auskaufen. Luther übersetzt hier, kauft die Zeit aus, wie es im Epheserbrief steht, denn es ist böse Zeit. Das Wort ist etwa missverstanden worden. Man hat das Gefühl gehabt, jetzt geht es dabei wirklich mit Stress und Aktivität möglichst aus der Zeit rauszuholen. Und wenn man es genau anschaut, sagt es etwas ganz Interessantes. Das Griechische hat nämlich für Zeit im Deutschen zwei Begriffe. Der eine Begriff ist Chronos. Das zeigt einen weiteren laufenden Zeitabschnitt. Davon kommt ja auch das Wort Chronologie, geht auf das griechische Wort Chronos zurück. Eine weite Zeit. Und wenn es jetzt hier, wo die Chronos heissen, kauft den Chronos aus, dann wäre es so, dass wir einfach möglichst jetzt noch vieles machen und es wirklich reinstecken. Und dann gibt es einen zweiten Zeitbegriff, der hier drinnen steht, und der heisst Kairos. Wie Kairo, die ägyptische Hauptstadt. Und Kairos meint einen günstigen Augenblick. Etwas, was jetzt reif ist. Wo nicht gestern, wo nicht morgen wird sein, sondern wo jetzt ist. Wo wir immer wieder erleben, in unserem Leben. Es gibt so günstige Augenblicke, wo ein neues Leben empfangen wird. Wo eine Geburt stattfindet, das ist nicht irgendwo, sondern dann, wenn es reif ist, dann, wenn der Durchbruch da ist. Auch in dem Leben der Menschen. Nicht jeder ist gerade offen für das Evangelium. Und darum müssen wir hier den günstigen Augenblick auskaufen. Merken, ist es reif. Merken, ist die Zeit dran. In Weisheit auf einen günstigen Augenblick zu reagieren, wenn vielleicht Not ins Leben hineinkommt, wenn ein Unfall passiert, wenn ein Todesfall passiert oder wenn ein Kind neu geboren wird und Freude gibt. All die Gelegenheiten in Weisheit ausnutzen und dort das richtige prophetische Wort hineingeben. Und um das geht es hier, Paulus. Kauft den Kairos aus, nehmt euch Zeit für Gelegenheit zu erfassen, was ist der günstige Augenblick und den wirklich auskaufen. Und dann zum Schluss, wo er sagt, unsere Reden sollen in Gnade und in Salz gewürzt sein. Es geht hier nicht um einen frommen Sprachschatz, um die Sprache Kanaans, wo man manchmal so unter den Christen auch hat, der fromme Redensart. Aber es geht hier, dass wir unser Reden wirklich von geistlicher Sicht ausprägt ist. Unsere Umwelt redet und redet nur von diesseitigem, nur vom Materiellen, nur wie es noch besser könnte gehen und was muss geändert werden. Und der Gläubige, er hat ein Wort mit Weisheit, mit Gnade und zusätzlich mit Salzgewürz. Ja, das müssen wir uns wirklich zu eigen machen. Wir sollen eine gute Sprache haben. Eine Sprache haben, die schlussendlich einmündet eben auf das Geheimnis von Christus. Und da kann aufzeigen, schauen, dass es geht sicher schlussendlich nur um das, was Christus ist. Es ist sicher auch so, unsere Rede in Gnade sollen mit Salz gewürzt sein, dass wir eine saubere Sprache haben. Heute verludert oft die Sprache wie Fäkalien und Kraftausdrücke und weiss nicht was für Begriffe. Und Christen haben eine saubere Sprache, ein feines Reden, auch nicht anzüglich, auch nicht zweideutig, auch nicht hinterhältig, sondern eine ehrliche, offene, saubere Sprache. Und das wollen wir uns wirklich zum Vorbild nehmen und mit Salz gewürzt. Es braucht das geistliche Element. Unsere Welt hat das Salz noch nicht begriffen. Und ist alles so nur vom Oberflächlichen, vom Diesseitigen, vom Materiellen. Und der Christ kommt und bringt den tiefen Punkt und sagt, Leute, es geht um Gott zu begegnen. Unser Bräutigam kommt, wie wir es gelesen haben von Martin. Es kommt und dann will ich da für mich Platz zur Verfügung machen. Ich möchte noch eins der Text lesen. Seid beharrlich im Gebet und wanket in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um des Willen ich in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft den geeigneten Zeitpunkt aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden zu antworten sollt. Das soweit der Kolosser 4, 2 bis 6. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, es ist uns wirklich ein grosses Vorbild von Paulus, wie er dort in Rom in Gefangenschaft ist und für ihn das gar kein Problem ist, sondern es geht ihm, dass das Wort Gottes laufen kann. Ja, dass auch er als Gefangener äußerlich Freiheit haben kann, wo Vollmacht hat, wirklich das Wort an seinen Mitleuten im Gefängnis, an den Soldaten, auf höchster Ebene bei den Gerichtsverhaltungen, allen übrigen Orten kann wirklich das Wort Christi wirklich verkünden. Und gib es uns immer wieder neu zu spüren für den reifen Zeitpunkt von den Leuten, von der Situation, wo man mit Weisheit und mit Vollmacht wirklich drinnen können reden und ein Zeichen setzen. Danke für die Gegenwart. Amen.